Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast, der Politik mal anders betrachtet, feministisch. Kommt her, hört zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 8. Folge von Mikas Matrix. Ich kann selbst kaum glauben. Wenn ihr den Podcast schon kennt, wisst ihr ja, wie es läuft. Für die Neuen, hier gibt es nicht nur ein spannendes Gespräch mit einer tollen Frau zu einem aktuellen politischen Thema, sondern auch Nachrichten aus dem Patriarchat, Geschichten aus dem Ausland, männliche Zwischenrufe und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Nun zu meiner heutigen Folge. Europa hat gewählt. Und wie? Für mich ist dieses Ergebnis richtig gruselig und ich denke für viele von euch sicher auch. Ich hasse es ja zu klingen wie eine alte Tante und WählerInnen zu bashen ist eigentlich auch nicht angesagt. Aber wie viele junge Leute unter 25 die AfD gewählt haben, das finde ich sowas von daneben, sowas von komplett uncool. 17% sind voll auf diese Partei abgefahren, als hätte sie ihnen wirklich etwas an Zukunft zu bieten, außer nationalistischem, rassistischem und natürlich auch frauenverachtendem Mist. Was ist los mit dieser Generation, der Generation Z? Darüber will ich mit Celine Weimer-Dittmar reden. Sie ist 25, gehört also genau in diese Generation und weiß, wie sie tickt. Celine ist freie Journalistin und Autorin. Sie war die kreative Leiterin eines Europawahlprojekts, das sich dafür eingesetzt hat, möglichst viele junge Menschen an die Wahlurne zu bekommen. Bei der Taz in Berlin hat sie auch mal gearbeitet, um dort den Klimataz-Kanal und andere multimediale Formate für junge Menschen entwickelt. Ihr Arbeitsschwerpunkt sind die Klimakrise und die damit zusammenhängenden Gerechtigkeitsfragen. Deshalb hat sie auch über 6 Monate die KlimaaktivistInnen der letzten Generation begleitet und darüber berichtet. Vielleicht sollte ich sie mal fragen, ob sie sich auch mal festgeklebt hat. Celine weiß sicher fast alles über die Europawahl, aber eine kleine gemeine Frage will ich ihr am Schluss doch noch stellen. Ich bin gespannt, ob sie darauf eine Antwort hat. Euch verrate ich die Frage hier schon mal. Vielleicht wisst ihr vor Celine die Antwort. Also, gibt es eine Partei, die zur Europawahl antreten wollte, weil sie meint, dass alle Lebewesen im Parlament vertreten sein sollen, die also will, dass auch Pflanzen und Tiere leibhaftig ins Europaparlament einziehen? Vielleicht wisst ihr ja die Antwort. Nachher, ich bin gespannt, was Celine dazu sagt. Jetzt seid ihr hoffentlich neugierig geworden auf das Thema und meinen Gast, doch davor hört doch erstmal ein paar Nachrichten.
Nachrichten aus dem Patriarchat.
Nicht einschüchtern lassen. Nach der Europawahl warnt der Deutsche Frauenrat vor der Gefährdung von Frauenrechten. Europaskeptische und rechtsnationale Kräfte haben das Ziel, den Anspruch auf Gleichstellung und Teilhabe aller Frauen zu untergraben, stellt der Frauenrat fest. Als Dachverband von rund 60 frauenpolitischen Organisationen fordert er die demokratischen Parteien im Europäischen Parlament auf, sich schützend vor Frauenrechte zu stellen und Mehrheiten für eine proeuropäische, progressive Politik zu finden. Wir lassen uns von den Wahlergebnissen nicht einschüchtern. 84% haben für demokratische Parteien gestimmt. Gemeinsam kämpfen wir für Gleichstellung und Teilhabe. Jetzt erst recht. So die Vorsitzende des Frauenrats. Alarmstufe Rot. Die häusliche Gewalt hat in Deutschland einen Höchststand erreicht. Über 70% der Opfer sind Frauen. Über 75% der Täter sind Männer. Die Folgekosten häuslicher und sexualisierter Gewalt betragen rund 54 Milliarden Euro pro Jahr. Die Bundesregierung muss endlich handeln und das geplante Gewalthilfegesetz sofort umsetzen. Das fordert die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros nach den neuesten Untersuchungsergebnissen zur innerfamiliären Gewalt. Es gebe zu wenig Beratungsangebote, zu wenig Plätze in Frauenhäusern und zu wenig Angebote für Täter. Häusliche und Partnerschaftsgewalt sind keine individuellen Schicksalsschläge. So die Bundesarbeitsgemeinschaft. Sie offenbaren ein zentrales gesamtgesellschaftliches Problem und eine der häufigsten Menschenrechtsverletzungen.
Die meisten Medien sind Männermedien, deshalb wird sehr viel seltener über Frauen als über Männer berichtet. In diesem Podcast läuft es anders.
Hallo Bascha, hier ist Sarah aus Amsterdam. Ich will dir unbedingt was erzählen. Und zwar kennst du das Buch Climate Justice, A Man-Made Problem with a Feminist Solution. Das hat Mary Robinson geschrieben, die ehemalige Präsidentin aus Irland. Da geht es darum, dass der Klimawandel, der ja von Männern verursacht wurde, vor allem dazu führt, dass Frauen und Mädchen die Leidtragenden sind. Und jetzt gibt es in den Niederlanden eine Organisation, die heißt Simawi, die da ganz genau drauf guckt. Und zwar auf einen bestimmten Aspekt, nämlich dass Frauen und Mädchen sexuell ausgebeutet werden für den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und der Gedanke dahinter ist der folgende, dass in Teilen von Asien und Afrika der Weg zu sauberem Trinkwasser durch den Klimawandel immer länger wird. Und dass es gerade dort in den Regionen die Aufgabe von Mädchen und Frauen ist, Wasser zu holen, was jetzt mit viel größerer Gefahr und viel mehr Risiken verbunden ist. Ich gebe dir da mal zwei Beispiele. Zum Beispiel die Frauen und Mädchen stehen Schlange an einem Brunnen und warten auf sauberes Trinkwasser. Und dann sind da Männer, die diese Brunnen sozusagen bewachen und verwalten. Und die bieten den Frauen und Mädchen gegen sexuelle Dienste an, dass sie dann in der Schlange weiter vorrücken können zum Beispiel. Oder ein anderes Beispiel ist auf dem Rückweg, dass den Mädchen und den Frauen angeboten wird, dass sie ja jetzt die schweren Wasserkanister nicht tragen müssen, dass dann ein Mann anbietet, ich nehme dich mit auf mein Motorrad oder in meinem Auto. Und das machen die Männer natürlich auch nicht aus Nettigkeit. Die wollen natürlich auch was dafür. Simawi will genau das ändern. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser, zu Wasser im Allgemeinen, ist ein Menschenrecht. Und deswegen hat Simawi eine Petition gestartet. Die wollen sie den Vereinten Nationen vorlegen. Dafür sind 80.000 Unterschriften nötig und aktuell sind es knapp 50.000. Es ist so wichtig, dass wir darüber sprechen und dass Simawi darüber spricht, weil die Situation ist einfach völlig unakzeptabel und wir sollten das alle überhaupt nicht mehr länger hinnehmen.
Hey, liebe Sarah, danke. Wir vergessen einfach zu oft, dass das Lebensmittelwasser ein wirkliches Überlebensmittel ist und dass die Klimakatastrophe es für Frauen doppelt schwer macht, es ranschaffen zu müssen. Sarah Tickert gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin, das Frauen auf der ganzen Welt sichtbar machen will. Infos wie üblich in den Shownotes. Klimakrise, liebe Celine, ist ja ein passendes Stichwort. Es passt zu dir, weil es dein Arbeitsschwerpunkt ist. Es passt aber auch zur Europawahl, über die wir jetzt reden wollen. Toll, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein kann. Danke.
Ich habe vorhin mal ein paar junge Leute gesprochen und sie gefragt, ob sie am vergangenen Sonntag gewählt haben und was sie von Europa halten. Sie mussten mir nicht unbedingt verraten, welche Partei sie gewählt haben, aber ob sie gewählt haben, das hat mich schon interessiert und eben vor allen Dingen, wie sie zu Europa stehen. Lass uns doch da mal reinhören.
Let's go.
Ja, mein Name ist Marlon, ich bin 23 Jahre alt, bin zur Wahl gegangen, ja. Es gibt auch ein paar Veränderungen, wo ich finde, die getroffen werden müssen, aber jetzt großartig habe ich noch nicht befasst mit dem Thema. Auf jeden Fall eine Menge Richtung Kriegspolitik auf jeden Fall.
Ich bin Nancy, bin 22 Jahre alt, ich habe auch gewählt. Ich bin der Meinung, die finanzielle Wirtschaftslage sollte sich in Europa wieder verbessern. Man verdient zwar, also da wo ich arbeite, verdient man gut, aber nicht heutzutage nicht mehr genug, um das alles sich leisten zu können.
Also mein Name ist Niklas, ich bin 19 Jahre alt. Ich habe gewählt, ja genau, dass ich auf jeden Fall was ändern muss, bin ich der Meinung. Also so wie es jetzt gerade geht, muss ich auf jeden Fall was ändern in Europa, finde ich. Ja, auch den Zusammenhalt allgemein in Europa, finde ich.
Mein Name ist Maximilian, ich bin 23 Jahre alt und ich habe auch gewählt. Und für mich ist es auf jeden Fall wichtig, dass die Länder in Europa einfach mehr miteinander kommunizieren und einfach die Beziehungen sich einfach verbessern.
Ich heiße Melody und ich bin 16 Jahre alt. Und ich habe nicht gewählt, weil ich kein Interesse habe.
Ich heiße Katja, Ich bin 20 Jahre alt und ich habe dieses Jahr zum ersten Mal gewählt. Mir war es einfach wichtig, dass sich halt irgendwas halt, naja, was heißt irgendwas, dass sich halt hier auch was ändert in dem Land, weil ich der Meinung bin, dass hier vieles nicht mehr so läuft, wie es mal war. Ja, und ich bin der Meinung, man kann halt nur was verändern oder halt mitwirken, wenn man halt zum Beispiel jetzt wie wählen geht oder ja, halt auch die Armut auf jeden Fall. Also viele Firmen sind insolvent, also mussten Insolvenz anmelden, sind pleite gegangen und so. Viele haben ihre Existenz verloren. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein großes Thema, dass viele oder halt auch zu Corona-Zeiten oder halt auch jetzt danach, auch jetzt während des Krieges, da zwischen Ukraine und Russland, ja, dass man halt einen ganz anderen Standard oder Lebensstandard mittlerweile hat, wie man ihn vor ein paar Jahren halt so kannte.
Ja, also ich bin Janan, ich habe tatsächlich zum zweiten Mal schon gewählt. Ich bin 21 Jahre alt. Ja, also Europa ist mir schon wichtig. Ja, und ich finde es einfach wichtig, vor allem in was einer Welt wir leben, dass wir, auch wenn wir mal eine Stimme bekommen, ob die jetzt zählt oder nicht, dass wir die abgeben, damit die auch nicht aufgeteilt werden, ne?
Ich bin Berivan, bin auch 21 Jahre alt, bin Studentin und wir wurden in der Uni aufgeklärt über die Wahlen, die Europawahlen. Hab deswegen auch meine Stimme zu 100% auch abgegeben, weil wenn wir schon eine Stimme bekommen, dann müssen wir die auch tatsächlich ausnutzen. Das ist ganz wichtig. Die Ergebnisse haben mich aber dennoch sehr enttäuscht. Ich bin sehr schockiert, dass Deutschland den Fehler wieder begeht, den er schon mal begangen hat und was auch den Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat. Ich hoffe, es kommt nicht so weit.
Also ich bin Wiene, ich bin 22 Jahre alt, ich war jetzt auch schon das zweite Mal, glaube ich, wählen. Ja, ich finde Wählen auch sehr wichtig. Und mir ist da auch aufgefallen, dass da eher ältere Menschen waren, nicht so viele junge Personen. Deswegen auf jeden Fall sollten alle jungen Personen mal wählen gehen, ist wichtig.
Naja, es ist ja unsere Zukunft. Wir leben ja dann jetzt hier in Deutschland für die Zukunft, für eine Union.
Ein gemeinsames Deutschland auch.
Ein gemeinsames Deutschland, ganz groß geschrieben, ne?
Celine, hattest du am Sonntagabend einen Kater, als die Ergebnisse der Europawahl einigermaßen klar waren?
Ehrlich gesagt habe ich mich selber überrascht, indem ich eigentlich nur ein paar vorläufige Wahlergebnisse mir angeschaut habe und mir dann irgendwann gesagt habe, ganz ehrlich, besser wird es heute Abend auch nicht. Ich werde jetzt nicht den ganzen Abend da sitzen und das
verfolgen.
Und dann
bist du frustriert ins Bett gegangen?
Ja.
Wow.
Tatsächlich, also ich war, sonst habe ich mich auch mit Freundinnen getroffen zu so Wahltagen und er hat mich auch im Vorhinein viel damit beschäftigt. Deswegen kamen halt die Ergebnisse leider auch wenig überraschend, trotzdem natürlich frustrierend. Aber ich habe gedacht, ja gut, morgen am Montag sind die Ergebnisse immer noch genauso scheiße.
Das kannst du wohl laut sagen. Es gab eine Rekordwahlbeteiligung, dazu haben ja auch die über 5 Millionen ErstwählerInnen beigetragen. Wie fandest du denn die Entscheidung des Bundestages, das war glaube ich 2022, das Wahlalter für die Europawahl auf 16 Jahre runterzusetzen? Ich meine, bei dem jetzigen Ergebnis könnte man sich das ja vielleicht nochmal überlegen.
Ich bin ein großer Fan davon, das Wahlalter runterzusetzen. Ich bin dafür, dass das Wahlalter bei allen Wahlen runtergesetzt wird. Ich würde sogar in den Raum werfen, dass es die Möglichkeit gäbe, das Wahlalter sogar noch weiter runterzusetzen. Und ich glaube, dass jetzt die Wahlergebnisse dementsprechend sind, dass auch eine große Anzahl junger Menschen zwischen 16 und 25 rechte Parteien gewählt hat, sollte uns eigentlich weniger überraschen, weil es junge Menschen sind, die ja ein Abbild dieser Gesellschaft genauso sind und mit einem rechten Klima oder immer weiter nach rechts rückendem Klima gerade groß werden und auch noch nicht so parteigefestigt sind. Deswegen ist das für mich trotzdem kein Grund zu sagen, das Wahlalter sollte jetzt nicht runtergesetzt werden oder sollte bei 18 bleiben. Und das ist daran schuld, dass jetzt die rechten Parteien so viel Zuspruch bekommen haben, sondern eher darauf schauen, wie kann man diese jungen Leute anders auf die Wahlen vorbereiten? Wie kann man sie in den Schulen abholen? Und ich glaube, da ist immer noch eine große Lücke da, dass wir sagen, wir senken jetzt das Wahlalter runter und erwarten, dass junge Leute deswegen plötzlich politisch aktiv sind. Das ist, glaube ich, einfach eine falsche Annahme.
Aber es ist immerhin ein erster Schritt.
Genau.
Und dennoch gab es ja sehr viele Erwachsene, auch viele Erwachsene, die in der Bildung arbeiten, die total skeptisch waren. So nach dem Motto, was können denn 16-Jährige schon an politischem Wissen im Kopf haben?
Ja, und ich glaube, das ist doch eigentlich, also das ist doch ein komplettes Zeichen dafür, dass nicht genug auf die Jugend geschaut wird, in dem Sinne, dass jungen Menschen nicht zugetraut wird, über ihre eigene Zukunft zu entscheiden und aber auch gleichzeitig tatsächlich davon ausgegangen wird, dass sie nicht ausreichend politisch gebildet sind. Und da muss man ja dann auch wieder sagen, dafür sind die älteren Generationen verantwortlich, dass junge Menschen diese politische Bildung überhaupt erlangen und dass sie die politische Bildung auch erreicht auf allen Ebenen, nicht nur in den Schulen, über Medien, über Medienangebote, über tatsächlich Angebote, wie sie medienkritisch einordnen können. Also alles, was zu einer Demokratiebildung dazugehört, dafür sind ja die älteren Generationen verantwortlich, dass junge Menschen diese bekommen.
Aber diese medienkritische Einordnung, die du ansprichst, das ist ja genau der Punkt. An der hapert es doch total. Denn die Ergebnisse, die wir jetzt haben, vor allen Dingen eben auch für rechte Parteien, hat natürlich mit Social-Media-Kanälen zu tun wie TikTok.
Da würde ich einerseits sagen ja und andererseits nein.
Na prima, erklär.
Ich glaube, dass man das nicht runterspielen darf, dass die Präsenz von rechten Parteien, explizit der AfD,
die haben es sehr schlau
auf TikTok, YouTube und Instagram enorm ist im Vergleich zu den etablierten Parteien. Aber das ist sie halt nicht erst seit gestern. Und ich glaube, das macht mich wirklich fuchsig in der Debatte, dass jetzt so getan wird, als wäre die AfD jetzt mal kurz 3 Monate vor der Europawahl ganz stark auf TikTok gewesen. Und alleine, weil sie auf TikTok präsent sind, sind diese jungen Menschen jetzt nach rechts übergewandert. Und ich glaube, das ist einfach ein Trugschluss. Die etablierten Parteien haben es seit Jahren, schaffen sie es nicht, auf Social Media präsent zu sein, aber auch die politischen Angebote richtig zu kommunizieren. Also das eine geht ja mit dem anderen einher. Und jetzt davon auszugehen, dass die AfD plötzlich Rekordergebnisse bei jungen Menschen erlangt, nur weil sie auf TikTok präsent sind, ist, glaube ich, einfach nicht der einzige Grund. Das ist einer der Gründe. Aber ich glaube, jetzt so zu tun, als wäre TikTok die Lösung für alle politischen Probleme oder auch der Grund dafür, dass junge Leute rechts wählen, finde ich ein bisschen zu kurz gedacht.
Genau darüber können wir doch jetzt mal reden, und zwar über die Gründe. Da gibt es doch das Vorurteil, dass junge Menschen eher links sind und mit zunehmendem Alter wird man halt immer konservativer. Das stimmt nach dieser Wahl nun gar nicht mehr. Also es gab ja ganz viele junge Leute, und zwar die meisten, die Kleinparteien gewählt haben. Aber der Rest ging an Parteien rechts der Mitte zum großen Teil. 17% für die Union, aber eben auch 17% an die AfD.
Wir sprechen jetzt seit die Ergebnisse da sind, darüber, dass es zur Hälfte verteilt. Und ich möchte auf gar keinen Fall die Prozente runterreden oder kleinreden, die rechte Parteien gewählt haben oder rechtskonservativ. Aber das ist ja, wenn wir es zusammenrechnen, ist es trotzdem nicht 50-50 verteilt. Also es haben immer noch mehr junge Menschen für Klimaschutz und sozial oder klimagerechte Politik gestimmt oder Parteien gestimmt, die klimagerechte Politik machen.
Und allein 28% für kleine Parteien.
Exakt. Und ich finde, das muss uns das doch was sagen. Nur um da mal kurz reinzugehen. Es ist nicht 50-50 verteilt, als wären wir jetzt komplett in zwei Richtungen geprägt, sondern ich finde, das muss man einmal betonen. Und ich glaube auch, dass das eher so ein Urban Myth, so ein Mythos ist, dass junge Leute tendenziell linker sind und progressiver. Also ich glaube, ich habe vor 3 Jahren mal einen Taz-Kommentar auch darüber geschrieben, weil da kam auch gerade wieder eine Jugendstudie raus oder eine Jugendtrendstudie. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das damals war, aber auf jeden Fall war die große Meldung in allen großen Medien, junge Leute sind ja gar nicht so grün wie gedacht. Und ich bin aufgewacht und habe mich so sehr aufgeregt, weil ich dachte, ja, was denkt ihr denn? Also die größte Jugendorganisation der etablierten Parteien war zu dem Zeitpunkt, und ist es heute auch noch, die Junge Union. Also so zu tun, als wären jetzt alle Leute grün und links und progressiv, dann würden wir, glaube ich, nicht mehr dastehen, wo wir sind. Sondern natürlich gibt es auch konservative junge Leute. Natürlich gibt es auch junge Leute in der FDP, junge Leute in der AfD. Wir müssen halt, glaube ich, gucken, dass sie nicht immer weiter nach rechts abdriften. Aber diese Mehrheit, die trotzdem noch relativ demokratisch und progressiv grün gestimmt hat und auch dementsprechend orientiert ist, die sollten wir, glaube ich, nicht unterschätzen und still
ja,
auf der einen Seite dastehen lassen.
Ich gebe dir ja völlig recht. Man darf ja nicht vergessen, bei der letzten Bundestagswahl hat die FDP bei jungen Leuten extrem abgeräumt.
Exakt.
Jetzt bei der Europawahl allerdings nicht mehr. Aber dennoch die Frage, es sind nur 17%. Und ich finde, da muss man, genau wie du sagst, die Kirche im Dorf lassen und nicht, was wir ja eigentlich seit Jahren tun, die rechten und rechtsextremen Parteien auch durch die Beobachtung, Kommentierung, Berichterstattung größer machen, als sie sind. Aber dennoch, es sind 17%. Und das kann man ja nicht kleinreden. Was ist denn los mit eurer Generation?
Ja, du, ich möchte das überhaupt nicht kleinreden, weil mir macht das natürlich auch Angst. Also, oder ich glaube, Angst ist, doch, es macht mir Angst und trotzdem möchte ich nicht, dass es mir Angst macht, weil ich glaube, der große Punkt an dieser Wahl ist ja, dass man sieht wieder einmal, dass junge Leute, vor allem über die jungen Leute, über die wir jetzt sprechen, in Anführungszeichen, das sind ja nicht die breite Masse von 16 bis, ich würde jetzt mal sagen, 35, 40, die ich jetzt als junge Leute betiteln würde, das sind die 16- bis 25-Jährigen, genau, über die wir hier sprechen. Und das ist ja, und das war schon immer so, eine Gruppe von jungen Menschen, die noch nicht politisch gefestigt sind, die noch nicht seit Jahren eine Partei wählen, sondern einfach noch sehr flexibel sind in ihren politischen Meinungen und ihrer politischen Wahl. Und deswegen, glaube ich, habe ich trotzdem die Hoffnung, dass man davon zumindest, dass diese 17% der jungen Leute, die die AfD gewählt haben jetzt bei der Europawahl, dass man die eventuell zumindest einen Großteil noch abholen kann, indem man ihnen bessere Angebote macht, indem man ihnen tatsächlich auf ihre Probleme zugeschnittene Politik bereitet.
Du sagst die Probleme, aber was sind denn die Probleme für diese Generation, der sogenannten Generation Z? Was sind die Themen, wo man sie abholen muss?
Also ich glaube, wenn man jetzt den Umfragewerten oder den Umfragen folgt, die jetzt ja auch rauskamen, dann wird ganz oben die Angst vor Kriminalität, die Angst vor Migration, aber auch immer noch die Angst vor dem Klimawandel. Also über 60% der jungen Menschen sagen Klimawandel. Ich habe Angst, dass der Klimakrise unsere Lebensgrundlagen zerstört und bedroht.
Darf ich dich mal kurz etwas nachfragen? Haben junge Leute, das wusste ich einfach nicht, tatsächlich Angst vor Kriminalität, wie die sprichwörtliche Rentnerin, dass ihr die Handtasche geklaut wird?
Also das ist, glaube ich, das, was mich am meisten überrascht hat jetzt gerade an diesen,
genau,
Umfragen. Und ich mich dann auch immer frage, naja, wie wurden diese Fragen gestellt in den Umfragen tatsächlich? Und habe da wenig Einblick jetzt im Vorhinein in Vorbereitung auf unser Gespräch gefunden, auch wenn ich es versucht habe. Weil ich glaube, was eigentlich das Fazit für mich aus diesen Umfragen ist, dass, und auch das Gefühl, was ich tatsächlich um mich rum in meinem eigenen Umfeld, aber auch in anderen politischen Spektren an jungen Leuten mitbekomme, ist ja einfach das Gefühl von Dauerkrise. Also das Gefühl, das ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern wir stecken ja dauerhaft. Also es ist eine Generation, die in der Klimakrise, mitten in der Klimakrise groß wird, die Corona-Pandemie miterlebt hat. Ich meine, die 16-Jährigen, über die wir jetzt hier zum Teil auch sprechen, oder auch die 18-Jährigen, die sind halt komplett in der Corona-Pandemie noch zur Schule gegangen. Das muss man sich erstmal vorstellen. Oder die Anfang 20-Jährigen, die eine Ausbildung machen oder studieren.
Und die
alles
erste
mitten
Zeit,
in der Pandemie.
Ja, und die erste Zeit überhaupt nicht die Ansprache und den Zusammenhalt hatten,
genau,
wie man es zum Beispiel am Anfang hat, wenn man an die Uni geht.
Exakt. Ja,
und so weiter.
Ich glaube,
und so
das
weiter.
Macht ja einen großen, also das ist jetzt so ein bisschen hobbypsychologisch, aber das ist ja auch bewiesen, dass einfach Gemeinschaft einem ein anderes Sicherheitsgefühl gibt. Und selbst in Krisenzeiten, wenn man ein gutes, sehr stabiles soziales Umfeld hat, wenn man irgendwie sich sicher im Job fühlt, in seiner Beziehung, wo auch immer im Fußballverein ist, dass man dieses Krisengefühl gar nicht so verstärkt wahrnimmt, wie wenn man sich alleine fühlt damit. Und ich glaube, das ist eine Generation, die geprägt ist von sozialen Abstiegsängsten, also die jetzt die ganze Inflation, den Ukraine-Krieg, jetzt Krieg in Gaza, Israel. Und überall ist Krise. Und dann haben wir aber eine Regierung, die dasteht und so tut, als würde das uns alle gar nicht, unser aller Leben gar nicht am Ende betreffen. Und ich glaube, dass sich da vor allem junge Leute, und da würde ich mich auch mit einschließen, zum Teil wirklich wortwörtlich verarscht fühlen. Ja, also wenn sich dann da Olaf Scholz hinstellt und sagt, die Klimakrise ist eine der bedrohlichsten Krisen unserer Zeit oder eine der, ich habe ihn jetzt nicht das wörtliche Zitat mehr, aber der sich da jedes Mal wieder hinstellt und sagt, die Klimakrise ist uns so wichtig als Bundesregierung, wir müssen was dagegen tun, es ist ganz bedrohlich für uns alle. Aber keine Sorge, liebe Leute, in eurem Leben wird sich schon nichts verändern. Wir regeln das schon. Es wird so stabil und sicher bleiben, wie es immer schon war. Wie es unter Mutti Merkel war, wie es davor war. Und ein Pseudo-Gefühl der Sicherheit verbreitet, wo alle Leute in diesem Land spüren, glaube ich, dass das einfach nicht wahr ist.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es doch so, dass eben deine Generation, die Generation Z, ganz wild ist auf Sicherheit und Stabilität.
Ja, aber na klar.
Dann macht Scholz doch eigentlich das Richtige.
Aber halt keine vorgegaukelte Sicherheit. Und ich glaube, dass da könnte man ja auch sagen, die AfD zum Beispiel, da sind wir wieder auf der anderen Seite des Spektrums, liefert ja auch keine Lösungen und sie liefert kein wirkliches Sicherheitsgefühl, aber sie instrumentalisiert die Ängste der jungen Leute. Und ich glaube, auf der Seite fühlen sich junge Leute zumindest gehört in ihren Ängsten und in ihren Sorgen. Und vielleicht wird dann noch eine Angst on top gelegt. Also vielleicht hatte Julius von um die Ecke mit 17 eigentlich gar keine Angst vor Migration, aber die AfD macht das jetzt nochmal als extra Angst dazu. Aber er hat halt Angst. Er hat Angst vor der Zukunft, er hat Angst davor, dass es ihm nicht so gut gehen wird wie seinen Eltern. Er hat Angst vor der Klimakrise, selbst wenn er vielleicht noch nicht mal die Grünen wählen würde, weil er das irgendwie auch alles nicht so gut findet. Aber es ist erstmal, glaube ich, so ein Gefühl, was bei jungen Leuten da ist, was sie ja oft auch noch gar nicht, tatsächlich vielleicht noch nicht gelernt haben, politisch zu verbalisieren. Aber wo sie dann bei Parteien wie der AfD zum Beispiel erstmal sich gehört fühlen in Teilen. Und bei jemandem wie Olaf Scholz, der halt einfach nur so tut, als wäre alles, würde alles so bleiben, wie es ist. Aber jeder weiß in diesem Land, nee, es muss sich ja was verändern. Ich würde auch sagen, aus einer Klimaperspektive, die ehrliche Kommunikation wäre zu sagen, ja, wir stecken mitten in der Klimakrise und es wird erstmal ungemütlich die nächsten Jahre, Leute. Und selbst wenn es dann erstmal Gegenwind gibt von Konservativen, von rechts außen, dann muss man das auch einfach mal tatsächlich runterschlucken und sagen, ja, aber das sind die Fakten. Weil die Klimakrise geht nicht weg, indem wir einfach so tun, als wäre sie kein Thema mehr. Das war jetzt auch viel in der Europawahlberichterstattung so ein, also was mich komplett auf die Palme gebracht hat, wenn dann darüber gesprochen wird, ja, Klimaschutz ist kein Thema mehr in Europa. Nur weil die Wahlergebnisse nicht dementsprechend sind, weil die Grünen zum Teil verloren haben im Vergleich zu 2019, heißt das nicht, dass Klimaschutz kein Thema mehr ist, weil Klimaschutz bleibt Klima, also die Klimakrise bleibt halt da. Ob es auf der politischen Agenda ist oder nicht. Und da müssen wir doch reingehen.
Aber trotzdem nochmal die Nachfrage, weil wir reden ja darüber, was bietet denn die AfD den jungen Leuten? Und du sagst einerseits, viele junge Leute haben Angst vor der Klimakatastrophe, völlig zu Recht. Aber die AfD gehört zu denjenigen, die Klimaveränderungen leugnen, schlichtweg und gar nichts machen wollen.
Ja. Ich glaube, der große Punkt ist ja, dass die Mehrheit von uns Leuten, und ich merke das ja sogar bei mir, und bin jedes Mal wieder schockiert darüber. Ich beschäftige mich jetzt seit meiner Jugend mit der Klimakrise, beruflich seit über 6 Jahren mit der Klimakrise. Und es gibt Momente, in denen ich auch einfach verdrängen will. Und die Mehrheit von uns tut doch genau das tagtäglich, indem wir wieder ins Auto steigen, indem wir wieder fliegen, indem wir eigentlich die ganze Zeit Dinge tun, von denen wir wissen, so geht's nicht weiter. Und wenn du dann
nennt man kognitive Dissonanz.
Exakt.
Da hat hässliches eine Wort, aber...
Aber genau. Ich kann mir nur vorstellen, dass wenn man da als 16-Jährige ist und man hat schon mal was von der Klimakrise gehört, aber man ist vielleicht nicht bei Fridays for Future aktiv, vielleicht gibt's auch in meiner Stadt oder in meiner Kleinstadt, in meinem Dorf keine aktive Gruppe, die sich für Klimaschutz einsetzt. Und dann gibt's da aber Leute, die mir sagen, ja, es ist alles gar nicht so schlimm, es wird alles gar nicht so schlimm, es gibt ganz andere Probleme, die können wir hier einfach lösen, die können wir auf nationaler Ebene lösen, indem wir einfach alle Migrantinnen raus. Dann ist es, glaube ich, einfach der Wunsch nach einer einfachen Lösung. Mhm. Also es ist, glaube ich, wirklich as simple as that.
Mhm. Und vielleicht muss man das jungen Leuten ja noch sehr viel stärker nachsehen als Erwachsenen, die eigentlich wissen müssten, dass es keine einfachen Lösungen
gibt. Ja, ich meine,
ich
glaube, das ist das Gefühl, was ich am Anfang meinte, was ja alle haben. Also die Leute merken, es gibt eine Inflation, wir verdienen aber trotzdem nicht mehr Geld. Die jungen Leute in den großen Städten, aber finden keine Wohnung mehr, es gibt nicht ausreichend Wohnraum, die jungen Leute werden nicht genug, also wenn wir jetzt wieder zurück auf die jungen Leute kommen, können ihren Lebensstandard nicht wirklich halten, fühlen sich einfach auf allen Ebenen nicht gehört und gesehen und dann schauen sie auch noch in die Zukunft auf die Klimakrise und denken sich, ja okay, dann ist doch eh alles irgendwie vorbei. Also wie oft habe ich mit Leuten diese Konversation, dass sie eigentlich überhaupt keine Hoffnung für die Zukunft haben. Und das fand ich sehr interessant, dass jetzt vor 2 Monaten auch Umfragen rauskamen, dass die europäische und explizit die deutsche Jugend so pessimistisch der Zukunft gegenüber ist, wie keine keine Jugend außerhalb von Europa.
Ja, das trifft mal wieder auch das typische Vorurteil gegenüber Deutschen. German Angst ist ja sozusagen ein geflügeltes Wort in Europa und das erfüllen offenbar auch junge Leute. Ich meine, dass das Klima eine geringere Rolle spielt als Thema, schlägt sich ja auch in den Ergebnissen der Wahl nieder. Keine Partei ist so abgestürzt wie die Grünen. Dabei dachte man ja, die hätten die jungen WählerInnen gepachtet. Für die jungen WählerInnen seien die Grünen so etwas wie eine Volkspartei. Vor 5 Jahren bei der Europawahl 2019 holten sie noch 34% bei den Jungen und jetzt nur noch 11. Was hat diese Partei so unattraktiv für junge Menschen gemacht?
Also ich glaube, mich hat das überhaupt nicht überrascht, dass so viele junge Leute von den Grünen abgewandert sind. Die Enttäuschung jetzt der Grünen in der Regierung ist einfach so enorm groß. Also es kam ja ein Rückzug nach dem anderen, eine Verwässerung von Klimaschutzmaßnahmen nach der anderen. Also ob wir über das Heizungsgesetz sprechen, ob wir über die Bauernproteste, also die Art, wie über, ich könnte jetzt wirklich eine riesenlange Liste vorführen, oder ob die E-Fuels der FDP, also jedes Mal wurden einfach grüne Maßnahmen zurückgezogen. Es wurde so schnell gekuscht. Ich glaube, die Wut der jungen Leute, derjenigen, die genau 2019 zum Beispiel zur Europawahl oder auch zur Bundestagswahl die Grünen gewählt haben, weil sie wollten, dass endlich konsequenter Klimaschutz betrieben wird, ist einfach groß. Und die Enttäuschung darüber, dass das nicht so konsequent geschehen ist, wie sie sich erhofft haben, so groß, dass sie eher kleinere Parteien jetzt zum Beispiel auf der europäischen Ebene gewählt haben und das auch ja sehr stark genutzt haben, dass es zum Beispiel keine 5%-Klausel gab.
Die Grünen standen ja auch einmal für eine visionäre Zukunft. Was würdest du denn sagen, hat deine Generation, die Generation Z, Ideale und Utopien? Und wenn ja, wie sehen die aus?
He's Mr. Know-it-all.
Stopp. So nicht, meine Damen. Das kann ich jetzt hier nicht so einfach unkommentiert stehen lassen. Ihr kommt mir jetzt hier mit Idealen und Utopien? Eure Generation weiß doch gar nicht, was das ist. Kein Bock auf Arbeiten, möglichst viel Freizeit und feiern gehen und dann aber bitte auch nur einen Job, in dem ich mich selbst verwirklichen kann, ja? Immer schön fordern, aber dann selbst keinen Einsatz bringen. Ihr übertreibt komplett mit eurem Work-Life-Balance-Quatsch. Dazu gehört nämlich genauso viel Work wie Life und nicht erstmal ganz viel Life und wenn es mir passt, dann vielleicht noch ein wenig Work. Ihr sagt, wir brauchen keine Statussymbole, keine großen Autos oder Vorstadtvillen. Ja, ist klar, aber schön sicher und stabil soll es dann trotzdem im Leben sein, oder? Und vielleicht, wenn es passt, ja auch nochmal ein Yoga-Retreat auf Bali oder so. In welcher Welt lebt ihr? Hallo, hier ist die Realität. Warum beschönigt ihr eure Trägheit und Faulheit am Ende auch noch und behauptet, damit würdet ihr die Welt retten? Das Einzige, was ihr macht, ist unsere Wirtschaft in den Ruin zu stürzen. Nichts wollt ihr damit bewegen. Schaut doch mal auf die Europawahl. Konservative und Rechtsextreme, das sind eure Favoriten. Ja, jede Generation versaut eben die Zukunft so gut, wie sie kann.
Ja, wilde Thesen, ne? Erinnert mich an einen wütenden Boomer, der in seinem SUV fährt. Wenn ich jetzt mal zynisch zurückschießen würde.
Das sind doch die gängigen Vorurteile gegen die Generation Z. Lass uns doch mal auf die Ideale und Utopien zurückkommen. Denn dieser Zwischenrufer bestreitet ja, der Kerl, dass ihr überhaupt so etwas habt.
Ja, ich glaube, ich stöhne schon wirklich die ganze Zeit innerlich auf, weil ich alleine, also erstmal kann ich irgendwie genau diese Art von Argumente nicht mehr hören. Ich habe das Gefühl, ich sitze seit Jahren irgendwo und soll über die Generation Z reden und warum wir denn so oder so sind. Und ich glaube, erstmal ist das ja auch einfach, das meinte ich auch schon zu Beginn, also wir sind halt nicht so eine homogene Gruppe und es ist so.
Keine Generation, weil sie halt eine einfach, homogene Gruppe.
Genau, also es ist was anderes, wie wenn ich jetzt eben meine, es ist so ein Boomer-Satz oder es ist ein Boomer-Argument, dann ist es ja mittlerweile schon zu so einer, es ist ja auch so eine Bezeichnung geworden. Ich meine, das Gleiche ist ja bei der Gen Z jetzt auch, ist ja genau das, was du gerade, oder was jetzt hier in diesem Einspieler kam, dass Gen Z so ein Buzzword geworden ist für die faule Generation, die irgendwie ganz viel fordert, aber selber nichts dafür tut. So ein bisschen so würde ich es zusammenfassen. Und ich glaube, es ist so absurd, weil wenn das so wäre, dann würden wir ja gar nicht so viel Gehör dafür finden. Also ich glaube, man muss sich ja erstmal Gehör verschaffen für, ja, wir wollen in Teilzeit arbeiten oder also all das, was da ja immer genannt wird. Und zu jedem Satz, der jetzt gerade da vorgelesen wurde oder jeder These, könnte ich eine Gegenthese liefern. Also wir brauchen keine dicken Autos mehr. Ja, das stimmt auch nicht. Also alle wollen Klimaschutz, aber auch die jungen Leute, sagt auch nur ein Viertel laut dieser Studie, die ich schon mal eben zitiert habe, der Trendstudie von vor ein paar Jahren, dass nur ein Viertel auf ein eigenes Auto verzichten würde. Also ich würde mir das wünschen, dass das tatsächlich genau so wäre. Und ich würde mir auch wünschen, dass alle weniger arbeiten wollen eigentlich und ein gutes Leben für alle wollen. Aber das ist ja leider auch in unserer Generation nicht so. Also es gibt immer noch die, die ein dickes Auto fahren wollen. Es gibt viel, viel mehr junge Leute in der Gen Z und auch in der Generation dann darüber, die mittlerweile wieder ein Eigenheim haben wollen, die eigentlich all das wollen, was unsere Eltern hatten. Und die Perspektive darauf, dass es halt nicht so ist, ich glaube, das lässt den Wunsch noch viel größer werden. Das ist viel schwieriger. Ich werde niemals ein Haus besitzen. Ich werde nichts erben. Ich werde mir das niemals im Leben leisten können bei dem, was ich jetzt verdiene. Ich glaube, wir haben eh schon so viel weniger. Und das ist ja faktisch so. Also wir wissen nicht, ob unsere Rente abgesichert sein wird. Wir steuern komplett auf die Klimakrise zu. Wir wissen, dass wir die Schäden dafür übernehmen müssen. Wir wissen, dass wir auch noch die Renten jetzt zahlen müssen, überhaupt unsere Eltern. Und dann uns vorzuwerfen, dass wir uns, während wir mit all dem noch umgehen müssen, vielleicht uns aussuchen wollen, dass wir währenddessen zumindest uns nicht mehr abschuften bis zum geht nicht mehr, dass wir eine Work-Life-Balance haben, damit wir unsere Arbeit gut machen können und nicht einfach nur am Ende des Tages komplett tot ins Bett fallen und am nächsten Tag eigentlich nur mit halber Kraft da sein können, sondern einfach effizienter arbeiten wollen. Wir wollen besser arbeiten, wir wollen klüger arbeiten, wir wollen innovativ sein. Wir haben Bock auf Zukunft eigentlich.
Was ich noch sehr interessant fand bei dieser Wahl, es gibt ja ein regelrechtes Wahlgap zwischen den Geschlechtern. Vor allem junge Männer und Frauen driften immer weiter auseinander. Das ist eine Beobachtung, die man schon seit einigen Jahren machen kann. Junge Frauen werden immer linker, junge Männer immer rechter. Und das zeigt sich in den USA, das zeigt sich in Großbritannien, sogar in Südkorea, aber eben auch hier bei uns. Machst du in deinem Umfeld auch diese Erfahrung?
Naja, also in meinem Umfeld, ich glaube, wir befinden uns ja alle in unseren kleinen Bubbles und Blasen und ist das natürlich ein bisschen weniger Thema, aber ich habe auch Kontakt zu jungen Männern, zum Beispiel aus meinem erweiterten Familienkreis, wo ich das schon beobachte, dass sie sich einfach sozial auch mehr zurückziehen, viel, viel mehr online abhängen und dann plötzlich dreimal falsch abgebogen im Internet Parolen raushauen, wo ich denke, sag mal was.
Die jungen Männer.
Ja. Mhm. Wir sind doch eigentlich ziemlich ähnlich groß geworden und plötzlich sagst du sowas. Und dann komme ich ins Gespräch und merke, okay, es ist noch nicht so verfestigt, weil ich bin noch im Kontakt. Aber wenn ich mir vorstelle, dass solche jungen Männer keinen Kontakt noch zu Menschen außerhalb dieser Internetforen oder ich möchte das auch gar nicht nur darauf beziehen, weil ich glaube, das ist nicht jetzt nur der einsame Zocker zu Hause, sondern das sind auch junge Männer, die draußen unterwegs sind und ganz lautstark für die neue Rechte unterwegs sind und auch ein Männerbild vermitteln, was ich eigentlich dachte, dass wir das schon sehr, sehr lange hinter uns gelassen haben. Und ich glaube, dass junge Frauen, vielleicht um das jetzt mal so von der anderen Seite anzugucken, dass junge Frauen da weniger anfällig, sie sind ja trotzdem, ich finde, sind, wenn man jetzt die Prozentzahlen von den jungen WählerInnen anschaut, dann waren es, glaube ich, 17% der jungen Männer und 12% der jungen Frauen. Also ich finde, dass die Differenz gar nicht so, sie ist da, aber sie ist trotzdem nicht so marginal wie,
genau.
Auf jeden Fall weniger anfällig dafür sind, weil sie halt tagtäglich trotzdem noch von viel mehr sozialer Ungerechtigkeit betroffen sind. Also ich glaube, so alleine, wenn man als junge Frau auf den Arbeitsmarkt kommt und vielleicht relativ schnell feststellt, dass man weniger verdient als die Männer um einen rum oder potenziell dann auch anfängt, langsam darüber nachzudenken, was mache ich denn, wenn ich in ein paar Jahren vielleicht sogar mal ein Kind haben will, dass man da als Frau immer noch komplett benachteiligt. Also dass es so viele Nachteile gibt als Frau in dieser Gesellschaft.
Dass man auch für andere Nachteile sehr viel sensibler ist?
Ja, oder auch insgesamt erstmal für die eigenen. Also ich würde, glaube ich, gar nicht diesem Narrativ unbedingt nachgehen wollen, dass Frauen viel empathischer und sensibler, genauso. Aber erstmal selber am eigenen Leib viel, viel mehr soziale Ungerechtigkeit erfahren und deshalb auch einfach empfänglicher sind für Fragen der sozialen Gerechtigkeit auf politischer Ebene und deswegen auch eher vielleicht Parteien wählen, die diese konkret thematisieren und nicht nur pauschal in die Ängste reingehen.
Mhm. Kannst du dir denn vorstellen, was das für junge Männer ist, was die AfD attraktiv macht? Ich meine, das ist eine frauenfeindliche Partei. Ist es das? Sind diese ganzen jungen Männer frauenfeindlich?
Ich glaube, es ist wieder so, dass das Gefühl, dass sie dadurch eine Rollenzuschreibung bekommen und dadurch auch irgendwie eine Sicherheit. Also dir wird gesagt, das ist deine Funktion, ist ein Baum. Deine das Rolle sagt, als Mann.
Das sagte der Europakandidat der AfD.
Es ist ja egal, was man politisch davon hält. Erstmal bieten sie klare Linien, klare Antworten, klare Rubriken, Bilder. Und ich glaube, dass, sofern mir das persönlich liegt, daran zu glauben, ich glaube aber trotzdem, dass das so ist, dass sich einige junge Männer schnell in dem Narrativ der neuen Rechten verfangen, von wir sind die armen jungen Männer und wir sind so, wir sind tatsächlich abgehangen worden von dem ganzen Überfeminismus, von dem, was hat hier...
Genderwahn.
Ja, das sowieso. Und dass es dann einfach einfachere Feindbilder sind, als sich mit der eigenen Männlichkeit zu beschäftigen, mit Feminismus beschäftigen zu müssen und einfach wieder einfache Antworten auf große Identitätsfragen ja liefert, die junge Menschen...
Die dem Testosteron im Kopf entgegenkommen.
Ja, oder die einfach insgesamt ja junge Menschen haben und junge Männer natürlich genauso wie junge Frauen, aber vielleicht auch die noch nicht so dran gewöhnt sind, weil das ja über Jahrzehnte überhaupt erstmal gerade feministische Arbeit ist, dass Männer sich dem Feminismus zugehörig fühlen. Ja,
seit und auch mehr als 100 Jahren.
Eben. Aber am
du
Anfang
meinst, wurde ist nicht so
es
lang.
Wird ja eh naja ist ja nicht so lange in der Menschheitsgeschichte, ganz ehrlich. Also es hat ja ewig gedauert, dass überhaupt Männer sich als Feministen sehen und nicht jeder, also ich würde dir jetzt sagen, die Hälfte der Männer, die ich kenne, die sich Feministen nennen, würde ich nicht als Feministen bezeichnen trotzdem, weil das bedeutet ja, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt, dass man sich irgendwie mit der eigenen Rolle auseinandersetzt und mit viel, viel mehr als einfach
nur
einem Label. Und eine
gerechtere Welt will für alle Geschlechter?
Für alle Geschlechter, genau.
Darum geht es ja im Feminismus.
Und das ist natürlich alles ganz schön kompliziert und ich fände es auch geil, wenn ich mich nicht mit all dem beschäftigen müsste. Aber ich muss das halt automatisch tun, weil ich als Frau in diese Welt reingeboren wurde und Männer sind es halt nicht. Und deswegen können sie das auch viel, viel leichter ausschalten und auch sagen, ich will aber zurück zum Patriarchat. Ich will dahin. Ich will meine Machtrolle in dieser Gesellschaft behalten. Und
ich meine, bei jungen Frauen, wir reden ja immer davon, dass Frauen Vorbilder brauchen, an denen sie sich orientieren können. Da haben wir so eine Sarah Wagenknecht, deren Partei oder Bündnis in 0,nichts auf 6% gekommen ist, auch mit Hilfe von jungen Leuten. Und bist du begeistert von dieser Führungsfigur? Nur weil sie eine Frau ist?
Na klar, alle Frauen. Deswegen liebe ich auch Giorgia Meloni, weil sie eine Frau ist. Nein, bitte, das ist ein Scherz. Bündnis Sarah Wagenknecht hat ja jetzt nicht überragende Ergebnisse bei jungen Leuten gehabt. Also dass man jetzt sagen würde, so wie bei der AfD, wow, Bündnis Sarah Wagenknecht hat bei den jungen Leuten komplett abgeräumt. So, ich glaube, die fällt einfach unter die Kategorie...
Aber sie
nicht etablierte neue Parteien, ehrlich gesagt.
Ja, aber sie wird doch gerade von jungen Leuten gefeiert wie ein Popstar teilweise.
Ich glaube, es ist einfach genau diese populistische Art von, ich gehe hier raus, ich bin eine Erscheinung, ich bin eine Figur, ich sag, was Sache ist. Ich glaube, es ist ja so ein ganz doller Wunsch danach, dass wir PolitikerInnen mit Charisma haben.
Also, liebe Celine, wir haben ja viel über Klima geredet, über Umwelt geredet. Deswegen würde ich dir gerne noch eine Frage stellen. Die ist ein bisschen gemein, aber vielleicht weißt du ja trotzdem die Antwort. Es gibt eine Partei, die wollte zur Europawahl antreten, weil sie meint, dass alle Lebewesen im Parlament vertreten sein sollen. Die also will, dass auch Pflanzen und Tiere, und zwar leibhaftig, ins Europaparlament einziehen. Begründung ist ganz schlicht. Die sind ja von parlamentarischen Entscheidungen betroffen, genau wie wir Menschen. Und deswegen sollen sie auch mitbestimmen. Gibt es so eine Partei oder ist das nur so eine Spinnerei von mir?
Also ich meine, dass ich tatsächlich von so einer Partei schon mal gelesen und gehört habe. Ich habe mich ja mit vielen Kleinstparteien im Vorfeld der Europawahl und auch der Bundestagswahl schon damals auseinandergesetzt. Und ich meine, dass ich darüber gestolpert bin und fand es erstmal einen sehr lustigen Ansatz. Ich bin sehr dafür, dass Pflanzen und Tiere Rechte bekommen. Aber ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig, mit Pflanzen und Tieren im Parlament zu diskutieren.
Ja, genau. Das sind halt die planetaren DemokratInnen, die genau das wollen. Ich meine, neben so einer Eiche zu sitzen oder unter einer Eiche zu sitzen.
Ja, auf jeden Fall bessere Luft darunter. Also, und ganz nettes Klima.
Also diese Partei ist ja nun leider nicht zugelassen worden zur Europawahl. Aber du warst schon verdammt nah dran, Celine. Also von daher 100 Gummipunkte. Sehr schön, dass du da warst. Vielen Dank. Und ja, was kann ich dir wünschen? Dass du mit der Arbeit, die dir besonders am Herzen liegt, alles rund ums Klima, besonders erfolgreich wirst und dass es dich auch ein bisschen glücklich macht.
Danke, dass ich hier sein konnte. Danke.
Wie soll es eigentlich zwischen Männern und Frauen und allen anderen Geschlechtern mal besser werden, wenn wir ständig mit alltäglichem Sexismus zugeballert werden? Regt euch das nicht auf? Dann hört doch mal, wie schön sich Silke Burmeister darüber ärgern kann. Hier kommt sie mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
It's me again. Mit einem Thema, über das man sich gar nicht genug aufregen kann, nämlich das Fehlen von Toiletten für Frauen im öffentlichen Raum. Und öffentlich heißt Veranstaltungszentren, Theater, Museen, Stadien. Frauen nutzen die Toiletten häufiger als Männer, deren Blase das doppelte Fassungsvermögen haben kann. Und wenn wir müssen, brauchen wir ein richtiges Klo und nicht ein Gegenüber, auf das wir unseren Strahl richten. Was aber erleben wir? Dass die Menge an Frauenklos eine so geringe ist, sodass wir endlos in der Schlange stehen. Die Uni Gent hat berechnet, durchschnittlich warten Frauen über 6 Minuten, Männer hingegen 11 Sekunden. Ich löse das Problem schon seit Jahren, indem ich beherzt die Tür zum Männerklo öffne, laut rufe, keine Sorge, ich habe das alles schon mal gesehen und flugs in einer Kabine verschwinde. Schön ist das nicht, ermöglicht aber etwa im Theater wieder am Platz zu sein, wenn das Stück weitergeht. Ein Grund für den Umstand, dass es so wenig Waschräume für Frauen gibt, so erklärte mir vor kurzem ein Gelehrter, sei, dass es früher für Frauen nicht schicklich war, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten. Die anständige Frau blieb zu Hause und guckte in die Luft. Es ist ja noch heute ein ähnliches Argument, um Frauen etwa aus MINT-Berufen fernzuhalten. Keine Toiletten. Irgendwann konnte man nicht länger verhindern, dass auch Frauen im öffentlichen Raum atmen und ausscheiden wollten und hielt in der Versammlungsgaststättenverordnung fest, dass für 1000 Frauen 12 Toiletten bereitzustehen hätten. Um den Machterhalt aber doch irgendwie festzuschreiben, wurde beschlossen, dass für 1000 Männer 8 Toiletten und 12 Urinale bereitstehen müssen. Im Theater zu urinieren ist das eine, in der Innenstadt das andere. Nicht nur in Deutschland. Auch in den Niederlanden hängt der Klosegen schief und Frauen, die müssen sehen, wo sie bleiben. Im Gegensatz zu Männern, deren Wege von Urinalen gesäumt sind. Die Niederländerin Geerte Piening, die jahrelang durch Aktion des Wildpinkelns erst für Aufmerksamkeit und dann für Einsicht sorgte, kann dieser Tage einen Sieg vermelden. Die Stadt Amsterdam stellt 4 Millionen Euro bereit, um Toiletten für alle einzurichten. So langsam tut sich auch bei uns etwas und das Bewusstsein, dass für die Mehrheit der Menschen ebenso öffentliche Toiletten vorhanden sein sollten wie für Menschen mit Penis, setzt sich durch. Bleibt die Frage, warum die Penispinkler dies kostenfrei tun können, die anderen aber zahlen müssen. Aber darüber rege ich mich ein anderes Mal auf.
Jetzt denkt bloß nicht, die Welt ist nur hässlich. Es gibt sie doch, die gute Nachricht. Zum Beispiel diese. Sehr viele Frauen sind sehr innovativ. Sie sind Gründerinnen in der Wirtschaft, melden Patente an, forschen an den Hochschulen. Soweit die gute Nachricht. Aber das ist leider nur die halbe Wahrheit. Denn bisher ist es häufig so, dass Frauen mit ihrem kreativen Potenzial und ihren Leistungen kaum gesehen werden. In den Medien zum Beispiel, bei Preisverleihung oder auch innerhalb der Unternehmen. Wer und was innovativ ist, entscheiden zum größten Teil immer noch Männer, zum Nachteil von Frauen. Ein interdisziplinäres Forschungsteam will das ändern und den Gründen für dieses Ungleichgewicht nachgehen. Clara Meyer zu Altenschildesche ist eine der WissenschaftlerInnen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Sie will, dass Frauen auch in diesem Bereich wahrgenommen werden und fordert Institutionen und Unternehmen auf, die unsichtbar innovativen Frauen endlich sichtbar zu machen. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Nur auf den Werbeblock, es tut mir leid für euch, aber darauf will ich nicht verzichten. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch ich will euch nicht gehen lassen ohne das Bekenntnis der Psychotherapeutin Almut Schmale-Riedel. Denn es passt wunderbar zu unserem heutigen Thema und zur Europawahl. Almut Schmale-Riedel sagt: Ich schätze meine Wut, denn sie macht mich lebendig. Sie gibt mir Energie, um mich für mich selbst, meine Werte, meine Standpunkte und meine Bedürfnisse einzusetzen. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion: Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion: Simon Eichinger und Oliver Elnehmer. Rubriken: Silke Burmeester, Oliver Elnehmer, Alexandra Schaller und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.